Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Eine sogenannte Superspreaderin könnte in Garmisch-Partenkirchen für zahlreiche Corona-Fälle gesorgt haben. In diesen Minuten sollen umfassende Testergebnisse veröffentlicht werden. Wir fragen im Laufe der Sendung bei unserem Kollegen in Bayern nach. Wir schauen uns auch den in Potsdam überhitzten Wohnungsmarkt an und mit welcher neuen Idee die Stadt Abhilfe verschaffen will. Und unsere Reporterin nimmt uns mit auf die Hallig-Hooge und untersucht, inwieweit das Leben dort in Corona-Zeiten für den einen oder anderen vielleicht sogar attraktiver geworden ist. Dass es in Deutschland in den großen Städten Berlin, München oder Köln für viele immer schwerer wird, eine günstige Wohnung zu finden, das ist nichts Neues. Tatsächlich spitzt sich der Wohnungsmarkt aber auch in mittelgroßen Städten zu, beispielsweise Potsdam. Auf die Landeshauptstadt in Brandenburg weichen immer öfter Menschen aus, die zum Beispiel in Berlin nichts Passendes finden. Weswegen die Stadt jetzt ein Experiment startet, eine Koordinierungsstelle, die den Tausch von Wohnungen ganz gezielt und je nach Bedarf fördern soll. Christoph Richter hat die Einzelheiten.
Naja, die Mieten sind halt relativ teuer, ne? Und wenn man alleine sich eine Wohnung sucht, wird es halt relativ schwierig, die zu bezahlen.
Erzählt eine junge Frau, Angestellte eines Supermarkts. Ihren Namen möchte sie im Radio nicht hören. Sie habe etwa 1.400 Euro netto monatlich zur Verfügung. Mehr als die Hälfte ihres Haushaltseinkommens müsse sie für die Miete ausgeben. Was Günstigeres und etwas Kleineres zu finden, das sei in Potsdam fast unmöglich, sagt sie, während sie vor einem Vermietungsbüro eines Potsdamer Wohnungsunternehmens steht.
Also ich gebe die Hoffnung nicht auf, klar, sollte man ja auch nicht, aber ich denke mal, das wird nicht so einfach werden.
Neben der jungen Frau steht ein Mann um die 50 und nickt nachdenklich mit dem Kopf.
Es wird ja gebaut, aber eben halt alles hochwertig teuer, was sich normaler Arbeitnehmer schlecht leisten kann.
Vor allem, wer aus einer größeren in eine bescheidenere Wohnung will, hat ein Problem. Denn die sind oftmals teurer als geräumige Wohnungen. Um diesem Trend entgegenzuwirken, startet man in Potsdam ein Experiment, die Wohnungstauschzentrale. Eine Koordinierungsstelle, um zwischen Mietern und Vermietern, Genossenschaften, städtischen Wohnungsgesellschaften, aber auch privaten Vermietern zu vermitteln, sagt Brigitte Meyer, Potsdams Sozialdezernentin, SPD.
In denen man nochmal Bedarfe eruiert und versucht rauszukriegen, was ist die Win-Win-Situation, dass jemand eine größere Wohnung verlässt, also was braucht er dafür, und das zu koordinieren zwischen den Akteuren.
Man will mit Menschen ins Gespräch kommen, um die Bedürfnisse der Wohnungstauschinteressierten zu erfahren. Das sei auch der Unterschied zu Online-Börsen. Hier gehe es um ganz persönliche, individuelle Kontakte.
Also die Online-Börsen, die Wohnungsbaugesellschaften selber haben, die funktionieren ja, dass der Tausch innerhalb der Gesellschaft ist. Aber es ist halt um ein Vielfaches komplexer, einen Tausch zwischen unterschiedlichen Vermietern zu machen. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel der Pro Potsdam auf der einen Seite und auf der Deutschen Wohnen auf der anderen Seite. Das ist viel komplexer. Und noch komplexer, haben wir heute gelernt, ist zwischen zwei Genossenschaften zu tauschen. Aber auch da gibt es Ideen, wie man sowas machen kann.
Denn Vermieter können ja nicht einfach ihre Genossenschaftsanteile hin und her schieben. Man wolle gerade auf Senioren zugehen, sagt die frühere Münchner Sozialbeigeordnete und aktuelle Potsdamer Sozialdezernentin Brigitte Meyer.
Der gute Fall ist ja, dass jemand abgeben will. Unser Hauptproblem ist eigentlich, dass zu wenig Menschen abgeben wollen. Und da die zu motivieren, die zu begeistern, zu sagen, wenn du deine große Wohnung aufgibst, wir haben hier eine Alternative.
Man dürfe das jetzt nicht falsch verstehen. Man wolle keinen aus der Wohnung zwingen, sagt Meyer noch. Es gehe um ein Beratungsangebot. Man wolle Menschen unter die Arme greifen, die sich wohnlich verkleinern wollen, aber nur auf Probleme wie auf überteuerte Wohnungen stoßen. Betrieben wird die Wohnungstauschzentrale im Auftrag der Stadt Potsdam vom Cottbuser Planungsbüro Kollektiv Stadtsucht. Angelegt ist das Modellprojekt zunächst auf 2 Jahre, erzählt Stadtplaner Joachim Fassmann.
Wir haben auch erste Gespräche schon führen können, sowohl mit Genossenschaften als auch mit einzelnen Mietern. Wir haben jetzt, das ist aber alles noch in den Kinderschuhen, vielleicht so 20 Anfragen, grob.
Prognosen, wie vielen Menschen man in Zukunft helfen kann, dazu gibt es nur vage Aussagen. Wenn es gut läuft, heißt es, dann könne man in den nächsten 2 Jahren vielleicht 300 bis 400 Mietern helfen. Letztlich sei die Idee neu, es gebe kaum Erfahrungen auf diesem Gebiet. Laut der aktuellen Studie eines Thinktanks des Prognos Immobilienatlas klafft in Deutschland eine Wohnungsbaulücke. Es ist die Rede von 720.000 fehlenden Wohnungen bundesweit. Eine der Städte mit einer stark überdurchschnittlichen Wohnungsbaulücke ist Potsdam. Ein Baustein, um den Wohnungsmangel zu beheben, könne die Wohnungstauschzentrale sein. Man müsse den Menschen helfen, adäquaten Wohnraum zu finden. Sei aber nicht der Weisheit letzter Schluss, meint Mieteranwalt Rainer Radloff, der Vorsitzende des Mietervereins Potsdam. Letztlich brauche es viel mehr Sozialwohnungen. Eine Lösung hierbei sei das Potsdamer Baulandmodell.
Dass man sagt, pass auf, wir stellen euch Bauland zur Verfügung, lieber Investor. Du baust und baust 20-30% geförderten Wohnraum, also für die Geringverdienenden. Das alles versucht die Stadt, sodass man auf diese Weise und wir meinen nur dadurch auch die Mieten bezahlbar halten kann für jene, die ja Mittelschicht sind oder darunter liegen.
Mit der Koordinierungsstelle Wohnungstausch gehe man einen weiteren Schritt, den überhitzten Potsdamer Wohnungsmarkt in den Griff zu bekommen. Ob es damit besser wird, fragt Mieteranwalt Radloff. Er wisse es nicht, man dürfe nicht zu viel erwarten, aber so Radloff weiter, ein Versuch sei es allemal wert.
Berichtet aus Potsdam für uns Christoph Richter. Es ist diese Woche in Deutschland kurz vor Ende des Sommers noch einmal deutlich wärmer. Das dürfte Urlauber besonders freuen, von denen einige auch mal auf den Halligen ausspannen. Tourismus ist dort einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren. Doch wie ist es, auf solchen winzigen Inseln zu leben, in der Gefahr bei schweren Fluten auch mal unter Wasser zu stehen? Und inwieweit hat die Corona-Pandemie das Leben dort beeinflusst? Vanja Budde ist dieser Frage nachgegangen.
Meine Gäste, herzlich willkommen.
Eine gute Stunde braucht die schnittige Adler-Express vom Hafen der Halbinsel Nordstrand zur Hallig-Hooge. Die Fähre fährt weiter nach Amrum. Die meisten Passagiere wollen dorthin. Silbern glitzert der blanke Hans, wie die Nordsee hier respektvoll genannt wird, im Morgenlicht. Seehunde liegen auf Sandbänken. Dann passiert das Schiff die wie auf einer Kette aufgereihten Halligen. Verloren und einsam liegen sie vor der Küste, mitten in der Nordsee. An Bord wird gerätselt. Auf einer Hallig Urlaub machen? Lieber nicht. Manche der 10 Eilande haben nur 9 oder 26 Einwohner. Unvorstellbar, dort zu leben. An der Anlegestelle auf Hooge wartet Andreas Hösch mit Hut, Vollbart und kurzer Hose. Andreas Hösch schlägt vor, sich am Nachmittag zum Gespräch wiederzutreffen. Vorher soll ich die Hallig erkunden, um vielleicht besser zu verstehen, warum es ihn herzog. Flach liegt die Hallig im Meer. Hooge ist zum Schutz vor leichteren Sturmfluten zwar von einem Sommerdeich aus Steinen umgeben, aber der ist nur rund 1 Meter hoch. Er hindert den Blick nicht am freien Schweifen bis zum Horizont. Die Weite der Nordsee fühlt man hier unmittelbar. Wolken ziehen über den blauen Himmel, Kühe grasen auf den Salzwiesen. Pensionsvieh vom Festland, wichtig für die Landschaftspflege. Wasserführende Priele durchziehen die Weiden. Alle halbe Stunde fährt ein Einheimischer im Auto vorbei. Touristen sind mit Pferdekutschen und Fahrrädern unterwegs. Still und friedlich ist es an diesem Tag auf Hooge. Wie Hügelgräber erheben sich die 10 Warften aus der Landschaft. Erhebungen, auf denen die etwa 100 Halligleute ihre Häuser haben. Bei Sturmflut ragen einzig diese Warften noch aus den grauen Wogen. Der Rest der Hallig steht dann unter Wasser, manchmal tagelang. Dann ist Land unter und auf den Warften rücken sie zusammen, erzählt Bürgermeisterin Katja Just, eine geborene Münchnerin.
Ja, wir sprechen oft davon, dass unsere Warft auch so unsere kleine Arche ist. Gerade wenn wir Land unter haben, dann sieht das auch so aus, dann ist es eine Insel für sich. Das ist das Besondere an der Halligwelt.
Um in diese besondere Welt zu passen, müssen Neubürger ein dickes Fell haben, sagt Just. Vor allem in den dunklen, ruhigen, einsamen Wintermonaten muss man gut mit sich alleine klarkommen. Im Sommer kommen tausende Touristen. Es ist immer viel zu tun. Die meisten Hallig-Leute vermieten Ferienwohnungen, wie Katja Just auch. Sie ist Mitte 40, lebt seit 20 Jahren auf der Ockenswarft auf Hoge. Seit 2018 ist sie Bürgermeisterin. Und sie hat das vom Klimawandel bedrohte Leben auf der Hallig in zwei Büchern beschrieben.
Das, was eben eine Hallig ausmacht, dieses mitten im Meer leben, wieder näher zur Natur zu rücken, diese Weite vor der Tür zu haben, dem bewusst zu entfliehen, dieser Oberflächlichkeit, dieser Schnelllebigkeit, die man am Festland überall erlebt. Ich hoffe, dass nicht nur durch Corona diese Gedanken mal wieder angeregt werden und aktiviert werden. Was lassen wir Gesellschaft hier eigentlich zu? In was für einem Tempo bewegen wir uns inzwischen? Wir müssen höher, weiter, schneller. Und das am besten jederzeit.
Am Nachmittag sitzt Neubürger Andreas Hösch, wie verabredet, unweit der Anlegestelle im Gartencafé Blauer Pesel bei einer Friesenschnitte im Strandkorb. Hösch, gelernter Kommunikationselektroniker, erzählt. Sein Entschluss, künftig fest auf Hoge zu leben, ist noch ganz frisch.
Dieses Jahr während der Corona-Zeit war das so, die Überlegung, was mache ich und wie geht's weiter, und habe mich dann dafür entschlossen, meinen Lebensmittelpunkt jetzt wirklich auf die Hallig zu verlagern.
Andreas Hösch, 40 Jahre alt, geboren in Oberfranken, arbeitet als Hausmeister in einer Jugendherberge. Sein Arbeitgeber stellt ihm auch die Unterkunft. So ist es üblich hier auf Hoge. Häuser oder Wohnungen sind sonst kaum zu bekommen. Hösch mag die Ruhe und Weite auf Hoge, das dörfliche Leben fernab großer Städte inmitten der Natur, die der Mensch hier noch respektiert.
Ich habe als Kind irgendwie einen Film gesehen auf Föhr über Sturmfluten, und dann wollte ich schon immer mal eine Sturmflut auf der Hallig, ein Land unter, erleben.
Dieser Kindheitstraum hat Hösch nach Hoge geführt. Erstmal nur zum Ausprobieren. Im Dezember 2019 erlebte er sein erstes Land unter.
Das ist ein wunderschönes Naturereignis. Wenn halt der Meeresspiegel so hoch ist, kommt irgendein besonderer Moment, dass der Meeresspiegel außen höher ist als der Sommerdeich. Und das ist der Moment, wo halt einfach Wasser über die Hallig fließt. Und dann dauert es 10 Minuten, 15 Minuten, bis die Hallig mit 1 Meter, 1,50 Meter mit Wasser bedeckt ist. Das geht dann in dem Moment ganz schnell.
Angst mache es ihm nicht, wenn die Wogen des blanken Hans an die Warften schlagen, sagt Andreas Hösch.
Nein, beängstigend tun mich die Nazis, die in Bundestagen, Landtagen sitzen, Netzwerke in Polizei und Bundeswehr stricken. Das ist beängstigend.
Den Rest der Welt vermisst Hösch auf Hoge bislang nicht. In seiner Freizeit wandert er im Watt, schreibt Gedichte oder beschäftigt sich mit seiner Sprühschablonenkunst.
Hier fährt man halt nicht schnell mit dem Auto in die Stadt rein. Das Schiff fährt halt um 18 Uhr und früh um 8 und das war's.
Man kann nicht weg.
Man kann nicht so einfach weg.
Das ist genau. Für Jugendliche bestimmt ein beklemmendes Gefühl. Ne? Aber für sie ein gemütliches oder eine Sicherheit oder ein gezwungen auf sich selbst zurückgeworfen, mit sich irgendwas anzufangen?
Das weiß ich noch nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Was ich sagen kann, es passt gerade für mich.
Das Leben im Watt auf der Hallig Hoge, porträtiert für uns von unserer Reporterin Vanja Budde. Auch in Deutschland ist man in Sachen Corona mit Blick auf den Herbst zumindest in Alarmbereitschaft. Ein erneuter Lockdown soll ja verhindert werden, weswegen Politiker und Behörden mit Nachdruck zum Beispiel auf das Einhalten der geltenden Vorgaben drängen. Dazu gehört auch, in Quarantäne zu bleiben, sofern bei jemandem ein Corona-Verdacht besteht und das Testergebnis noch aussteht. Und zwar erst recht, wenn Symptome auftreten. Eine US-Amerikanerin soll all das in Garmisch in Südbayern ignoriert und stattdessen in Bars gefeiert haben, bis schließlich klar wurde, dass sie mit Corona infiziert ist. Daraufhin wurden im Garmisch zahlreiche Tests durchgeführt. Michael Watzke, unser Korrespondent in Bayern, ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Watzke, die Ergebnisse sollten ja heute Nachmittag vor wenigen Minuten vorliegen. Haben wir denn jetzt die Zahlen?
Ja, das haben wir. Tatsächlich läuft ganz aktuell die Pressekonferenz noch von Anton Speer, dem Landrat von Garmisch-Partenkirchen. Und vor wenigen Sekunden ist diese Pressekonferenz zu Ende gegangen. Und sie ist mit einer positiven Nachricht zu Ende gegangen. Denn bei den 700 Tests, die der Landkreis Garmisch-Partenkirchen am Wochenende durchgeführt hat, sind tatsächlich nur 3 zusätzliche Corona-Fälle hinzugekommen. Und zwar bei einer Mitarbeiter des Clubs Peaches, in dem es auch schon weitere Infizierte gab, und in einem Irish Pub. Dort sind 2 Menschen infiziert worden, sodass im Landkreis Garmisch-Partenkirchen insgesamt nur 59 Menschen mit Corona infiziert sind. Das ergibt dann eine 7-Tages-Inzidenz von 55. Das ist viel, das ist über dem Grenzwert von 50, aber es ist weniger als erwartet, weniger als befürchtet, sodass der Landrat Anton Speer von den Freien Wählern hier vor wenigen Minuten gesagt hat, Garmisch sei kein Hotspot, und er hoffe und plädiere dafür, dass auch weiterhin Touristen nach Garmisch-Partenkirchen kommen, aber die sollten sich an die Corona-Maßgaben halten. Wir sind kein Krisengebiet, aber wir dürfen nicht leichtsinnig werden, so hat es der Landrat vor wenigen Minuten in Garmisch beschrieben.
Also eine gewisse Entwarnung dort. Über diesen Fall wird ja schon seit ein paar Tagen gesprochen. Der liegt ja jetzt auch ein paar Tage her. Versuchen wir trotzdem noch mal zu rekonstruieren. Was sind da die wichtigsten Einzelheiten, die man kennt?
Also was man weiß, ist, dass eine 26-jährige Amerikanerin, die als Hotelangestellte in Garmisch arbeitet und dort vor allem mit amerikanischen Truppenangehörigen, die in Garmisch stationiert sind, zu tun hat, dass die aus einem Urlaub in Griechenland zurückkam, dann in Garmisch einen Corona-Test gemacht hat. Und dieser Test war positiv. Das hat sie allerdings natürlich nicht sofort erfahren, sondern erst 2 Tage später. Die große Frage ist jetzt, hat diese Frau, als sie mit Symptomen von Corona zu diesem Test ging, dort von den Mitarbeitern die Anweisung bekommen, sich in Quarantäne zu begeben? War das eine definitive Anweisung oder ist es ihr nur geraten worden? Welche Angaben, welche Informationen hat sie bei diesem Test bekommen? Das ist eine ganz wichtige Frage bei der Beurteilung ihres Verhaltens und bei der möglichen Strafbarkeit. Fakt ist, sie ist in den Tagen danach im Nachtleben von Garmisch, das heißt also in Bars und Kneipen, die dort geöffnet haben, unterwegs gewesen und hat dort mehrere Dutzend Menschen infiziert. Oder jedenfalls geht man davon aus, dass sie als sogenannte Superspreaderin, so wie der amerikanische Begriff, also jemand, der besonders ansteckend ist und andere ansteckt, das soll in dem Fall passiert sein. Aber noch ist das alles nicht hundertprozentig geklärt, denn es ist nicht ganz einfach nachzuweisen, ob ein Mensch, der ein positives Ergebnis hat, tatsächlich von dieser Amerikanerin infiziert wurde. Tatsache ist, jetzt ist sie in Quarantäne, ebenso wie die anderen 58 positiven Fälle in Garmisch. Und nun hofft man, dass bei den 300 Tests, die jetzt nochmal hinzukommen und deren Ergebnisse morgen vorliegen sollen, dass da keine weiteren positiven Fälle mehr dabei sind.
Und wenn die rechtliche Lage also vorerst unklar bleibt, kann man schon sagen, was der Frau im besten oder auch im schlechtesten Fall droht?
Also im besten Fall droht ihr gar nichts, weil sie keine Schuld daran hatte, dass sie unterwegs war, weil man ihr keine klaren Anweisungen gegeben hat für eine Quarantäne. Im schlimmsten Fall hat sie eine Straftat begangen, hat andere angesteckt, und damit ist das eine Körperverletzung, wenn also andere durch sie angesteckt waren, obwohl sie wissen musste und konnte, dass sie in Quarantäne sein sollte. Dann ist das Strafmaß irgendwo zwischen 2000 Euro und im allerschlimmsten Fall sogar bei 3 Jahren Haft. Aber dafür müsste die Staatsanwaltschaft München, die tatsächlich in diesem Fall ermittelt, schon nachweisen können, dass die Frau wirklich extrem leichtsinnig gehandelt hat. Und sie müsste genau nachvollziehen und nachweisen können, wo die einzelnen Ansteckungen stattgefunden haben. Das ist eher unwahrscheinlich. Deshalb muss man tatsächlich sagen, dass diese junge Dame, die da jetzt natürlich auch in der Öffentlichkeit von vielen verantwortlich gemacht wird und auch vor verurteilt wird, dass man da wirklich erstmal davon ausgehen muss, dass noch eine Unschuld besteht, solange die Schuld nicht nachgewiesen ist. Und diese Dame ist jetzt in Quarantäne, bis die Inkubationszeit ihrer Ansteckung abgelaufen ist.
Besten Dank für diese aktuellen Informationen aus Bayern von unserem Kollegen Michael Watzke.